Jesus, das ist unser Dank an dich. Danke, dass du am Kreuz für uns gestorben bist. Danke, dass wir Zugang zu den himmlischen Orten haben durch dich, dass wir mit dir im Himmel verbunden sind durch den Heiligen Geist. Ich danke dir, auch dass deine Güte und deine Barmherzigkeit uns zu dir gezogen hat. Danke, dass du uns das ganz neu groß machst. Und danke, dass du uns noch so ein viel tieferes Verständnis für dein Erlösungswerk gibst. Ich danke dir für deine Hilfe und für deine Gnade. Amen. 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 Danke, Mara. Ich möchte weitermachen in unserer Predigtserie Gemeinde und du. Und die Gemeinde hat die beste Botschaft. Und ich glaube, wir wissen alle, dass das Thema ein wichtiges ist, weil Gott dieses Thema, diese Botschaft des Evangeliums ist sehr wichtig für ihn. Warum? Weil er möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Hast du die PowerPoint noch, Moritz? Ich danke dir. Ich glaube, es ist eines der Hauptanliegen, wenn nicht sogar das Hauptanliegen Gottes. Wenn dem nicht so wäre, hätte er ja nicht Jesus, seinen Sohn, in die Welt geschickt. Es war ja die Liebe Gottes, dass er seinen Sohn in die verlorene Welt gesendet hat. Und es ist die Liebe Gottes, der will, dass Menschen errettet werden. Das ist sein Wille. Und die Gemeinschaft der Gemeinde macht es uns möglich, dass wir die beste Botschaft weitergeben können, wo auch immer Gott dich hinführt. Die Botschaft, dass Gott die Welt liebt, dass Jesus für sie gestorben ist, dass er auferstanden ist. Und in der Gemeinde erhältst du jetzt das Rüstzeug, damit du hinausgehen kannst. Ich möchte mit euch in die Apostelgeschichte gehen und dort die Verse im 11. Kapitel in den Versen 19 bis 24 lesen. So ein Abschnitt, wo ich nicht weiß, ob wir das auch so gerne hätten. Da steht nämlich, inzwischen waren die Gläubigen, die wegen der Verfolgung nach dem Tod des Stephanus aus Jerusalem geflohen waren, bis nach Phönizien, Zypern, Antiochia und Syrien gelangt. Jedoch verkündigten sie die Botschaft nur den Juden. Aber einige der Gläubigen, die aus Zypern und Kyrene nach Antiochia gekommen waren, fingen an, auch den Nichtjuden die Botschaft von Jesus, dem Herrn, zu erzählen. Die Kraft des Herrn war mit ihnen und viele Nichtjuden glaubten und bekehrten sich zum Herrn. Als die Gemeinde in Jerusalem erfuhr, was geschehen war, schickten sie Barnabas nach Antiochia. Dort freute er sich sehr über die vielen sichtbaren Beweise von Gottes Handeln. Barnabas ermutigte die Gläubigen, den Herrn treu zu bleiben. Er war ein guter Mann, tief erfüllt vom Heiligen Geist und im Glauben verwurzelt. Viele Menschen wurden in dieser Zeit gläubig. Mal bis hier in den Text. Und hier sehen wir, die Gemeinde hat sich ja nach Pfingsten ausgebreitet in Jerusalem. Und dann sehen wir als ersten Gedanken, den ich mit euch teilen möchte, das Evangelium wird herausgetragen. Es gab Verfolgung in der ersten Gemeinde. Das heißt, die Gemeinde wurde verteilt. Und das hat es möglich gemacht, dass auch die Nichtjuden, also die Heiden, das Evangelium gehört haben. Das war eine Herausforderung für die Gemeinde. Also wenn ich heute Morgen euch fragen würde, freut ihr euch auch über Verfolgung? Dann wird keiner das wahrscheinlich so mit ganz voller Herzensüberzeugung sagen können, hoffentlich werden wir bald verfolgt. Ich glaube, das macht keiner von uns. Und wir richten uns ja manchmal so gemütlich ein, auch in Gemeinden, gerade was unsere Priorität unseres Auftrages, nämlich den Missionsbefehl von Christus auszuführen. Aber bezüglich des Missionsauftrags hat die Verfolgung sie nach vorne gebracht, die Gemeinde in Jerusalem. Ohne die Verfolgung hätte sich das Evangelium nicht so schnell ausgebreitet. Und man sieht ja in Momenten, wo wir herausgefordert sind, wo Schwierigkeiten vielleicht im Leben gibt, zeigt sich, wofür wir wirklich leben. Gehe ich denn automatisch in meinen Modus rein? Jetzt muss ich mich zuerst um mich kümmern. Oder lebe ich auch dann im Fokus für den Auftrag, den Gott mir gegeben hat, uns gegeben hat? Und die Jünger, die aus Jerusalem geflohen sind, die haben den Test bestanden. Wohin sie kamen, haben sie die Botschaft von Jesus Christus verkündigt. Der Glaube der Gemeinde war so stark, dass die Zersplitterung und die Verfolgung sie nicht zerstört hat, sondern es ist was Großartiges entstanden, nämlich Multiplikation. Weil jeder in der Gemeinde in Jerusalem das Nötige erhalten hat, um an jedem Ort Jesus zu verkündigen. Und die sind auch miteinander in Kontakt geblieben. Und so konnten sie gegenseitig erfahren, was Gott Wunderbares, alles Großartige gemacht hat. Dann habe ich mir natürlich auch die Frage gestellt, brauchen wir auch Verfolgung? Ich denke eher nein. Aber ich denke, es schadet nicht, wenn es von außen etwas schwieriger und herausfordernder wird. Und wenn ihr die Zeitung liest, die Bibel ausschlägt, dann darf es uns nicht erstaunen, wenn das gemütliche Dasein weniger werden könnte. Aber auch dann gilt immer noch, wir haben einen wunderbaren Gott, der gut für uns sorgen wird und möchte uns auch in solchen Zeiten benutzen, gebrauchen, viel Menschheit mit der besten Botschaft zu erreichen. Wir sehen hier in der Apostelgeschichte, die Gemeinde in Antiochia entstand durch Verfolgung. Und wenn ihr die Apostelgeschichte weiter verfolgt, dann werdet ihr feststellen, Antiochia war der Ausgangspunkt von vielen Missionsreisen, die dort ihren Anfang genommen haben. Das ist aber nicht durch die Verfolgung passiert, sondern dass sie den Impulsen vom Heiligen Geist Folge geleistet haben. Der zweite Gedanke heute Morgen: Investiere in Beziehungen. Was man da sich auch überlegen kann, brauche ich den Druck von außen oder höre ich auf die Impulse vom Heiligen Geist? Dass wir uns aufmachen und wissen, dort wo ich bin, dort wo ich lebe, habe ich einen Auftrag. Ich bin nicht durch Zufall dort. Und ich darf und sollte überzeugt sein von dem, was Gottes Auftrag für mich, für uns ist. Und dass ich weiß, ich bin befähigt von Gott, diesen Auftrag auch auszuführen. Sonst sind wir immer sehr zurückhaltend. Gott hat mich, Gott hat uns gesandt und wird uns gebrauchen. Und es soll doch unser Wunsch sein, dass wir Gott mit diesem Auftrag auch verherrlichen. Wichtig an der Stelle scheint mir, dass wir Beziehung zu Menschen haben, die Jesus nicht kennen. Oder wenn wir Erfahrung gemacht haben, dass sich Menschen von uns abgewandt haben und nichts von Jesus wissen wollen. Und sie vielleicht auch der Gedanke festsetzt, Gott kann mich nicht gebrauchen. Lass dich von den Misserfolgen der Vergangenheit nicht abhalten, denn wir sind nicht für den Erfolg verantwortlich. Auch wenn wir in einer sehr erfolgsorientierten Gesellschaft leben. Aber wir sind verantwortlich, auf die Impulse des Heiligen Geistes zu reagieren. Ich weiß, verfügbare Zeit kann ja auch ein Hinderungsgrund sein. Selbst Aktivitäten in der Gemeinde kann ein Hindernis sein. Wir sind so eingespannt in den Betrieb, dass der Betrieb der Gemeinde sichergestellt wird. Und uns dann die Zeit fehlt, in Beziehungen zu investieren. Deshalb bin ich echt glücklich hier in der Gemeinde, dass wir früher schon in unseren Kleingruppen die Möglichkeit gegeben haben, einen freien Kleingruppenabend zu halten, wo wir uns investieren in unsere Freunde. Und wenn ihr in euren Kalender, in den Gemeindekalender geschaut habt, dann werdet ihr feststellen, dass nächsten Freitag der 31. Mai ist. Das ist jetzt nicht sonderlich aufregend, aber unser Kleingruppensemester geht zu Ende. Und jetzt kannst du doch diesen Dienstagabend, der Mittwochvormittag oder auch wann immer du dich getroffen hast mit deiner Kleingruppe, kannst du diese Zeit nehmen und dich investieren in Menschen, die Jesus nicht kennen. Wäre das mal eine gute Idee? Nicht so viel Begeisterung, liebe Gemeinde. Und wir können doch Gott bitten, diese Hindernisse zu überwinden. In 1. Petrus 3, 15 lesen wir dann, Macht, und schreibt Petrus an die Gemeinde, an die uns, macht Christus zum Herrn eures Lebens. Und wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, dann seid immer bereit, darüber Auskunft zu geben. Also der Kern dieses Verses wäre, wenn man auch nach eurer Hoffnung fragt. Denn die Frage ist auch, die man sich da auch stellen kann, ja, habe ich Hoffnung? Ich hoffe für dich, weil die Bibel sagt, Christus in uns, die Hoffnung von was? Der Herrlichkeit. Also wenn jemand Hoffnung weitergeben kann, dann sind es du und ich, weil Christus in uns lebt. Und dann dürfen wir darüber Auskunft geben, dass, warum wir in schwierigen Zeiten, wenn vielleicht alles teurer wird und manches nicht mehr so schön ist wie früher, warum wir immer noch Hoffnung haben. Warum? Weil wir wissen, dass Christus in uns wohnt und wir Hoffnung haben können. Aber zuerst steht in diesem Text, macht Christus zum Herrn in eurem Leben. Das bedeutet auch für uns, wenn wir die frohe Botschaft hinaustragen wollen, dann darf und soll und muss Christus der Herr meines Lebens sein. Das ist die Grundlage, an dem entscheidet sich alles. Nicht, dass wir denken, ich habe halt, wie ich, im Missionszelt einmal die Hand gestreckt und habe gesagt, ja, Jesus, ich lade dich in mein Leben ein, was ganz wichtig ist, damit wir von Neuem geboren werden. Aber wir wissen, dieser Prozess ist etwas Dynamisches, dass Jesus der Herr in unserem Leben ist und bleibt. Weil da möchte sich so vieles dazwischen schieben, wo Jesus diesen Platz in unserem Leben streitig gemacht wird, dass er der Herr das Sagen hat. Und ihr wisst ja, das Wort Herr wurde ja damals für den römischen Kaiser, für Kyrios benutzt. Und dann ist tatsächlich so, wenn Jesus der Herr unseres Lebens ist, dann hat er was zu sagen in unserem Leben. Dann gibt er die Richtung vor. Und deshalb bin ich Gott so dankbar, dass wir vom Heiligen Geist Impulse bekommen, was wir tun sollen, weil wir einen lebendigen Gott haben. Und deshalb ist die Herausforderung auch heute Morgen, dass der Herr Jesus, wenn er es noch nicht ist, der Herr unseres Lebens wird und dass er ja der Herr unseres Lebens bleibt. Wir brauchen das. Das ist wichtig, wenn es darum geht, diese Hoffnung weiterzugeben. Und falls du so beschäftigt warst, dass du keine Beziehung mehr zu Menschen hast, die Jesus nicht kennen, gute Nachricht für dich. Bet, dass Gott dir Menschen zeigt. Bet für Menschen, denen du die Liebe Gottes weitergeben möchtest. Und Gott schenkt doch uns immer wieder Menschen in unser Leben, mit denen wir ein Stück Weg gehen können. Pflegen wir doch Freundschaften, sind wir doch bereit, auf die Not in unserem Umfeld zu reagieren. Wie gebe ich jetzt die gute Nachricht weiter? In Vers 16, im gleichen Kapitel, in 1. Petrus 3, 16 steht, aber freundlich und mit Achtung für die anderen. Also es ist nicht geschickt, immer mit der Tür ins Haus zu kommen. Also wenn ich Besuch komme, bin ich immer froh, wenn die Türe in der Angel bleibt und der Besuch nicht mit der Tür. Ihr versteht dieses Bild? Sondern da brauchen wir die Impulse, die Wegweisung vom Heiligen Geist. Bewahrt euch ein reines Gewissen. Wenn dann jemand etwas Böses über euch sagt, wird er beschämt werden, weil er euer vorbildliches Leben mit Christus in Lügen straft. Das heißt also, wir sollen mit dem anderen respektvoll und freundlich umgehen, wenn wir mit unseren Freunden über unseren Glauben sprechen. Aber das bedeutet nicht, dass wir das nicht leidenschaftlich tun sollen. Entschuldigt bitte diesen Vergleich, aber wenn Fußballanhänger ins Fußballstadion kommen, die machen ganz verrückte Dinge. Die würden sie normalerweise nicht machen. Grölen und jodeln mit Schalen, mit T-Shirts und weiß ich was, gehen sie doch ins Stadion. Ich sage jetzt dir nicht, dass du ein T-Shirt tragen musst, wo irgendwann ein frommer Spruch draufsteht, aber wir dürfen voller Leidenschaft unseren Glauben doch weitergeben. Wir dürfen doch Menschen sagen, dass wir begeistert für Christus sind. Wenn du sagst, es wäre ganz cool, dass du Jesus nachfolgst, das ist zwar mühsam, aber es ist trotzdem gut. Also wenn du keine Leidenschaft hast, wenn es dir keine Freude macht, Jesus nachzufolgen, dann wird es wenig fördernd sein. Weil Menschen spüren, ob wir von etwas ergriffen sind, ob wir von etwas überzeugt sind, ob wir für etwas kämpfen oder nicht. Und an der Stelle möchte ich euch auch drei hilfreiche Tipps geben, die uns zu einer guten und klaren Ausstrahlung verhelfen können, ohne dass wir wieder einen Spezialkurs belegen müssen. Unser sehr geschätzter, mittlerweile verstorbener Bruder Reinhard Ulonska hat ja mal gesagt, Seminare, Seminare von der Wiege bis zur Bahre. Damit du das tun kannst, musst du kein Seminar belegen oder einen Spezialkurs. Erster Tipp. Halt dir immer vor Augen, dass die Person, zu der du sprichst, jemand ist, der von Gott geliebt ist und wo Gott sich freut, dass er sich zu ihm wendet. Also guck ihn mit den Augen an. Jesus liebt ihn, auch wenn du denkst, ist das ein komischer Typ. Um Gottes Willen, so möchte ich nie werden, nie sein. Aber er ist eine Person, die Gott liebt. Sorry. Der zweite Tipp wäre, stell dir vor, was würde dir helfen, wenn ich die andere Person wäre. Dritter Tipp, wir müssen auch wissen, was wir sagen wollen und können. Und da möchte ich euch an, ich weiß, das ist jetzt auch ein Seminar oder eine Schulung, an das 3-Minuten-Zeugnis erinnern. Ihr kennt alle die Live-Seminare, da haben wir miteinander geübt, wie man 3-Minuten-Zeugnis gibt. Also wie ich vor der Bekehrung gelebt habe, wie ich Jesus erlebt habe und wie ich jetzt mit Jesus lebe. Und wenn ich das parat habe, kann ich immer gute Auskunft geben. Und ich finde, es ist gar nicht so schwierig, das Evangelium zu erklären. Das braucht manchmal gar nicht viel Worte. Und manchmal genügen ja ein paar einfache Worte, um eine Person zum Nachdenken zu bringen. Ich möchte dir mal ein paar Beispiele dafür geben. Warum kann man nicht mal direkt sagen, dass Jesus der einzige Weg in den Himmel ist? Dass die Liebe Gottes durch Jesus zu uns kommt. Dass es einen Himmel und eine Hölle gibt. Dass das Leben mit unserem Sterben nicht zu Ende ist. Dass du an Jesus Christus als Erlöser und Erretter glaubst. Dass Jesus für unsere Sünde gestorben ist und er wieder auferstanden ist. Das ist jetzt nur. Und was wir in der Vorbereitung auch wieder so für mich bemerkt haben, Gott möchte uns senden. Das ist ein Hauptanliegen von Gott. Und wenn das Gott ein wichtiges Thema ist, wenn es das Hauptanliegen von Gott ist, Menschen zu retten, dann darf es uns nicht überraschen, dass er dieses Rettungsprojekt mit allen Mitteln vorantreiben will. Und dass er dich und mich in diese Aufgabe mit einbeziehen möchte. Und wie wichtig Jesus dieses Thema war, dieses Hauptanliegen war, dass er kurz bevor er in den Himmel zurückgekehrt ist, seinen Jüngern einen klaren Auftrag gegeben hat. Wir kennen ihn als den Missionsbefehl von Christus. Da steht in Matthäus 28, 19 bis 20. Darum geht und macht alle Völker zu Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Also Gott möchte senden. Wir kennen ja alle die sehr bekannte Schriftsteller aus Jesaja 6, wo Gott fragt, wen soll ich senden, wer soll mein Bote sein? Also ich möchte jetzt niemandem ein schlechtes Gewissen machen, aber dass wir verstehen, dass das Hauptanliegen von Gott auch unser Hauptanliegen wird. Also wir dürfen, wir sollen die frohe Botschaft von der Rettung verbreiten. Und Gott ist das Thema so wichtig, dass wir sogar dafür beten sollen, dass genügend Leute sich mit dieser Aufgabe identifizieren und mitarbeiten. Wir kennen alle die Stelle aus Matthäus 9, 37 und 38. Deshalb sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind nicht genügend Arbeiter da. Betet zum Herrn der Ernte und bittet ihn, mehr Arbeiter zu schicken, um die Ernte einzubringen. Also hier sehen wir nochmal, mit wie viel Nachdruck Gott hineinlegt, dass Menschen errettet werden. Und ich glaube, wenn Jesus unser Herr ist und wenn wir sagen, dass wir Jesus lieben, dann darf uns das bewusst sein, dass diese Aufgabe Gott wichtig ist und er mit uns zusammen helfen will, dass Menschen die Liebe Gottes erfahren. Wir uns beteiligen, dass Menschen die Botschaft der Errettung und Hoffnung hören und dass sie die Möglichkeit bekommen, gerettet zu werden. Und das war so mein Gebet auch für den heutigen Morgen, für mich selber, für uns alle, dass Gott uns so eine neue Leidenschaft gibt, diese Botschaft zu verbreiten, dass wir Leidenschaft für diesen Auftrag haben. Ihr wisst, was Leidenschaft bedeutet. Da verzehren wir uns danach. Das dürfen wir Gott sagen. Und wie gesagt, wenn du niemanden mehr kennst, der Jesus nicht kennt, dann bitt Gott, dass er dir die Menschen zeigt. Und mir war an der Stelle, weil viele Leute schon, wenn es um das Thema Zeugnis geben, Evangelisation, schon den Angstschweiß auf der Stirn haben. Wir brauchen Ermutigung. Und das hat die Gemeinde in Jerusalem verstanden, weil die hat Folgendes gemacht. Ich lese nochmal die Verse 22 bis 24 aus dem 11. Kapitel in der Apostelgeschichte. Als die Gemeinde in Jerusalem erfuhr, was geschehen war, schickten sie Barnabas nach Antiochia. Dort freute er sich sehr über die vielen sichtbaren Beweise von Gottes Handeln. Und dann kommt es, Barnabas ermutigte die Gläubigen, dem Herrn treu zu bleiben. Er war ein guter Mann, tief erfüllt vom Heiligen Geist und im Glauben verwurzelt. Viele Menschen wurden in dieser Zeit gläubig. Ich finde die Stelle in vielerlei Hinsicht sehr erstaunlich. Einmal Barnabas, kennt jemand diesen Barnabas, außer dass er es mal gelesen habt in der Apostelgeschichte? Was wir von ihm wissen ist, dass er ein Ermutiger war. Auch die ersten Christen brauchten in der Verfolgungszeit Ermutigung. Obwohl sie sich ja in der Verfolgung verteilt hatten, waren sie miteinander verbunden, unterstützten sich gegenseitig. Und nicht, dass ihr denkt, es ist so eine kurze Reise von Jerusalem bis nach Antiochia, sind 700 Kilometer. Und da ist man nicht auf dem Airport in Jerusalem angestiegen und ist nach Antiochia geflogen, da ist man zu Fuß, mit dem Esel, mit was auch immer unterwegs gewesen. Und Barnabas, der Name bedeutet Sohn des Trostes, einer, der anderen Mut macht. Es gibt über dieses Leben von Barnabas ein interessantes Buch, das ist schon sehr alt, das ist, ich glaube, über 30 Jahre alt. Und da sind die Geschichten drin beschrieben, wie dieser Barnabas anderen Menschen Mut gemacht hat. Sehr lesenswert. Aber für mich ist erstaunlich, dass Gott einzelne Menschen gebraucht, um andere zu ermutigen. Wenn wir in die Apostelgeschichte lesen, denken wir nur an den Apostel Paulus. Wir wissen, der ist jedem bekannt, der hat viel gemacht, war viel unterwegs. Aber auch von Barnabas wissen wir, dass mit ihm viel passiert ist. Und ich habe mir so auch Gedanken gemacht, wenn ich wahrscheinlich geschickt worden wäre von Jerusalem nach Antiochia, um die Christen in Antiochia zu ermutigen, dann hätte ich wahrscheinlich, wie ihr auch, einen 5-Punkte-Plan dabei gehabt. So was wichtig ist, Punkt 1, 2, 3, 4, 5. Ich hätte wahrscheinlich 10 Punkte gehabt, aber das ist so. Was macht er? Barnabas kommt und er freut sich an dem, was Gott gemacht hat. Mehr steht da nicht drin. Da steht nicht, er hat ein Seminar gehalten, wahrscheinlich schon, aber er hat sich erst mal gefreut. Wir alle wünschen uns ja, dass Gott durch uns wirkt, dass er uns gebrauchen kann.
Aber können wir uns auch freuen, wenn wir nicht daran beteiligt sind, dass Gott was wirkt? So von ganzem Herzen, ist super, dass dort Erweckung ist. Preis Gott. Wir alle wollen unseren Dienst, wir möchten für Gott ein Werkzeug sein. Aber deshalb wirkt so präventiv, wenn ihr gemeinsam betet. Weil dann lenkt es ab weg von Personen und lenkt hin zu Gott. Ich weiß, wir können sehr schnell für Jesus Feuer und Flamme sein. Das kann aber genauso schnell abkühlen. Und Jesus soll und darf, das ist auch mein Gebet für mich persönlich, die erste Stelle in meinem Leben bleiben. Und deshalb ist es gut, wenn wir in Gottesdienste geben, wenn wir da nicht fernbleiben, wenn wir Kleingruppen besuchen, weil wir da ermutigt werden. Seht sogar im Wort Gottes, dass wir die Versammlungen nicht versäumen sollen. Ich bin so froh, dass ich als Prediger immer das Wort Gottes zitieren kann. Nicht, dass jemand denkt, das sind meine Ideen. Nee, das steht so im Wort Gottes. Aber in der Kleingruppe im Gottesdienst, ist, wenn wir miteinander singen, und wir singen ja großartige Chorsänge. Goodness of God, hast du den Text mal richtig angeschaut, was das bedeutet? Die Güte Gottes geht dir hinterher. Sie wird dir nie fern sein. Nichts kann dich trennen von der Güte Gottes. Keine Wand kann zwischen dir und der Güte Gottes sein. Das ermutigt mich, wenn ich darüber nachdenke. Und genauso machen wir es doch in Gottesdiensten und in unseren Kleingruppen. Dass wir dranbleiben, dass wir mutig werden, Jesus an erste Stelle zu setzen. Sind wir dankbar für diese Beziehungen, für die Gemeinde? Denn wenn Jesus unser Herz ganz erfüllt, dann können wir auch das erleben, was in Lukas 6, Vers 45 steht. Was immer in deinem Herzen ist, das bestimmt auch dein Reden. Also geradezu logisch, wenn Jesus in deinem Herzen wohnt, dass du darüber redest. Mit mir kann man auch über Dampfloks reden, aber das ist jetzt nicht so, was ich meine. So, auch ich, aber nicht so wie Jesus. Aber wir können hier von Barnabas lernen, wie er als Person gewesen ist. Hier steht, dritte, er war ein guter Mann. Und das finde ich spannend an der Stelle, weil dieser Ausdruck gut ist der gleiche Ausdruck wie in der Geschichte, wo Jesus dem reichen Jüngling begegnet ist. Wo Jesus ihn fragt, was nennst du mich gut? Nur Gott ist gut. Und hier wird das gleiche Wort benutzt, dass Barnabas ein guter Mensch ist, ein guter Mann ist. Aber wisst ihr, das ist schon nicht von sich selber, aus eigener Kraft, sondern weil etwas von der Güte Gottes in seinem Leben sichtbar war, weil der Heilige Geist ihn verändert hat. Denkt an die Predigt vom letzten Sonntag, der Heilige Geist verändert uns. Da wird die Frucht des Geistes, dass die Frucht des Geistes zum Tragen kommt. Also er war tief erfüllt vom Heiligen Geist und im Glauben verwurzelt. Das heißt, er lebte in Verbindung mit Gott. Und so konnte die Güte Gottes zu seiner Güte werden. Das war ein verändertes Leben. Nicht weil er so gut war, sondern weil Gott ihn verändert hat. Nicht, weil wir so gut sind, sondern weil Gott uns verändert. Und wenn dem so ist, dann wird unser Leben eine Botschaft. Und das stellt uns heute Morgen Gott auch die Frage. Ist dein, ist mein Leben eine gute Botschaft? Der Schlüssel war, Barnabas war tief erfüllt vom Heiligen Geist. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Und wenn du zu wenig davon hast, bitte ihn doch, dass er dich neu erfüllt. Und wenn du die Idee hast, dass in der Gemeinde hier mehr passieren könnte, mehr von seiner Fülle da sein wollte, dann stelle ich jetzt mal eine ganz provozierende Frage. Wo warst du 9.15 Uhr? Also ich meine jetzt nicht die Familien, die viele Kinder haben oder die hier im Lobpreisteam sich vorbereiten. Aber wenn wir wollen, dass Gott passiert, dann wäre es gut, wenn wir zusammen auch beten. Nicht als Vorwurf, sondern als Ermutigung, da teilzunehmen. Und wenn du in einer anderen Sprache beten kannst, mach es dir doch zur Gewohnheit, so zu beten, damit du erfüllt bleibst im Heiligen Geist, dass das fortwährend in deinem Leben ist. Und wenn hier steht, dass Barnabas im Wort verwurzelt war. Und wenn wir an Wurzeln denken, dann denken wir sicher an den Psalm 1. Verwurzelt in den Worten Gottes, im Wort Gottes. Also das ist das Anliegen von Gott, dass wir in seinem Wort verwurzelt sind. Was denkt Gott über uns? Was denkt Gott über meinen Nächsten? Was sind Gottes Pläne? Und darum möchte ich euch ermutigen, das Wort Gottes zu lesen und auch zu hören. Hör auf die Impulse vom Heiligen Geist, dass wir darauf achten, womit wir uns ernähren, damit wir tief im Glauben auch verwurzelt sind. Denn wenn wir nah an Jesus sind, ist auch unser Glaube stark. Glaubt ihr das? Ich möchte zum Schluss kommen. In Apostelgeschichte 11, 26 können wir dann lesen, in Antiochia nannte man die Gläubigen zum ersten Mal Christen. Kommt das Wort zum ersten Mal vor. Warum? Die Leute haben sich identifiziert mit Christus. Und es geht mir heute Morgen auch nicht darum, dass wir die beste Botschaft im Gepäck haben, sondern es geht darum, dass wir die beste Botschaft sind. Weil Gott in uns lebt. Weil der Heilige Geist uns die Liebe für Menschen gibt, die ihn noch nicht kennen. Und eine wichtige Aussage noch. Die Liebe von uns zueinander zeigt der Welt, dass Gott sie liebt. Denk mal drüber nach. Und falls unser Leben noch nicht eine gute Botschaft sein sollte, dann kann es sein, dass Jesus nicht voll und ganz unser Herr ist. Und dann gibt es auch für dich eine gute Botschaft. Wir haben Zeit zum Umkehren, neu zum Kreuz zu kommen und neu Jesus auf den Thron unseres Lebens zu setzen. Und daraus folgt denn, dass unser Leben die beste Botschaft wird. Und zudem möchte ich heute Morgen einladen, dass wir aufstehen, dass wir Gott anbeten. Und wenn du sagst, ja, ich brauche eine neue Leidenschaft für Christus, könnt ihr bitte aufstehen? Darf ich das Lobpreisteam nach vorne bitten? Ihr dürft gerne eure Augen auch schließen. Falls du Jesus noch nicht kennst, dann möchte ich dich einladen, dass du Jesus in dein Leben annimmst. Wenn du merkst, mir fehlt die Leidenschaft für Christus, dann möchte ich auch für dich beten. Und wenn du merkst, da gibt es Dinge, die in meinem Leben wichtiger sind als der Herr selber, als Christus selber, dann möchte ich auch für dich beten. Und damit ich das tun kann, wer Gebet wünscht, der darf das gerne per Handzeichen zeigen. Ich möchte euch aber auch die Möglichkeit geben, nach dem Gottesdienst zum Ministry-Team zu gehen. Die werden auch mit euch beten. Aber gibt es jemanden, der sagt, er braucht eine neue Berührung von Christus? Ja, danke, ich sehe die Hand. Danke, ich sehe auch die Hand. Auch die Hand habe ich gesehen. Auch die Hand habe ich gesehen. Auch die Hände habe ich gesehen. Danke, auch die Hand habe ich gesehen. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir mit all unserer Anliegen vor dich treten dürfen. Und Herr, ich möchte dich bitten, wenn jemand dich nicht von Herzen kennt, dass er sein Leben dir übergibt. Und Jesus, möchte ich bitten, wenn jemand die Leidenschaft für dein Reich verloren hat, dass du das ganz neu entzündest, dass du neu kommst mit deinem Heiligen Geist und dieses Feuer entfache tust. Und Jesus, wenn Dinge im Leben von den Geschwistern sind, die den ersten Platz in ihrem Leben eingenommen hast, statt du, Herr, da möchte ich für sie beten. Danke für ihre Willigkeit, danke für ihre Umkehre. Danke, dass du ein offenes Herz siehst und dass du den Geschwister begegnest. Danke für deine Güte und für deine Gnade. Ich danke dir für deine Liebe und danke, dass du so ein treuer Gott bist. Und ich danke dir, dass du uns auch nächste Woche die Gelegenheit gibst, mit Menschen über dich zu reden, Jesus. Herr, lass uns sensibel sein für die Impulse vom Heiligen Geist. Lass uns mit dem hörenden Ohr durch diese Welt gehen und Herr, dass wir durch den Heiligen Geist verändert werden. Und wir bitten dich und lade dich so herzlich ein, Herr, wenn du in meinem Leben, wenn du in unserem Leben was veränderst willst, dann zeigst, dann machst. Herr, hier sind wir. Und ich bitte dich, Geist Gottes, dass du jetzt an die Herzen wirkst, dass du kommst und Veränderung gibst. Ich danke dir, dass du so ein gütiger und mächtiger und gnädiger Gott bist. Amen. Amen.